Und damit herzlich willkommen zum weihnachtlichsten Podcast dieser Folge vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wissen es Jean und Hauke. Hallo Jean, hallo Hauke.
So versammelt haben am gemeinsamen Lagerfeuer. Hinten sieht man ja eine... Nein, sieht man kein Lagerfeuer. Aber ja, schön, dass es wieder so geklappt hat. Und auch zum letzten Mal Fuchsflash dieses Jahr.
Genau, dass du gleich wieder so negativ reingehen musst.
Scheiße. Also das ist mir denn überlassen. Also ihr sagt nur die positiven Sachen und ich werfe denn solche Dinge mal rein, um die Stimmung so ein bisschen zu dämpfen. Nicht, dass es heute zu euphorisch wird.
Absolut, so ist das. Auch einen schönen Abend von meiner Seite aus. Auch einen schönen Abend an Markus und Ingo. Die sind ja schon fleißig im Kommentieren. Es ist Podcast, meine Kerle. Absolut. Und wir sind natürlich perfekt vorbereitet hier. Da, perfekt. Ich muss sagen, ich feiere das Tuxfleisch-Logo immer noch sehr drauf auf dem T-Shirt. Mega cool.
Ja, ich traue mich gar nicht, ein neues zu entwickeln, wie ich es eigentlich vorhatte, weil das T-Shirt dann nicht mehr aktuell ist.
Also nur leicht verändern, sodass man Klebestreifen drüber machen kann, so wie ich das ja bei der Tux-Tage-Tasse gemacht habe. Ich habe hier die 2022-Edition und ich habe hier einfach so ein Stück Klebeband genommen und aus der 1, 2, 1, 3 gemacht. Also vielleicht sowas Einfaches, das ist, keine Ahnung, leicht zu modifizieren ist.
Ne, ihr habt ja beide schon meinen ersten Entwurf gesehen. Also ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie wild das dann wird, aber wir werden sehen.
Aber ja. Sah schon mal ganz gut aus, fand ich.
Ja. Fand ich ganz gut.
So wie die neuen Logos von SUSE. Ja. Ne? Ja, schauen wir mal.
Wir wollten noch zum Jahresende nicht so
negativ starten.
Das haben wir uns ja am Dienstag schon angeguckt. Ne? Also einige davon sind sehr interessant und bei einigen könnte man durchaus vielleicht so eine passiv-aggressive Note unterstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute Slow Roll gemacht, OpenSUSE Slow Roll als Video und habe mir es nicht nehmen lassen, die Schnecke tatsächlich, die als Vorschlag da für Slow Roll drin ist, als Logo zu übernehmen. Das war sehr unterhaltsam.
Okay, den habe ich nicht kapiert. Ich dachte, ich habe es einfach so hingenommen. Ich dachte mir kurz, was ist denn das für ein Quatsch? Aber okay, als ich es gesehen habe.
Ist ein offizieller Logo-Vorschlag dafür. Von daher habe ich gesagt, den nehme ich. Das ist meine Stimme dafür, ja. Ist so herrlich blöd.
Ja. Linux Guides approved.
Linux Guides approved, auf jeden Fall. Das ist eine Schnecke einfach nur, ne? Aber sehr süß. Sehr, sehr süß gemacht, auf jeden Fall, finde ich.
Ja, mal sehen, was sich da durchsetzt. Was wir eigentlich heute machen wollen, um mich mal ein bisschen durchzusetzen hier in der Moderation, so ein bisschen Jahresrückblick, so ein bisschen Resümee ziehen über das Linux Open Source Jahr und auch so ein bisschen, oder eigentlich hauptsächlich, weil sich ja unser Podcast damit beschäftigt, unser Podcast. Und da würde ich ganz gerne einfach mal den Anfang machen mit unserer ersten Folge über die Chemnitzer Linux-Tage. Nicht wegen den Chemnitzer Linux-Tagen, die waren auch ganz toll. Aber das war der Auftakt unseres Tuxflash, wie er jetzt aktuell ist, nach einer halbjährigen Kreativ-Schaffens-Findungspause, sage ich mal so. Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt es sehr, wie es jetzt ist in der Konstellation. Und wie wir ihn so quasi bewerkstelligen.
Absolut. Wir hatten ja zuvor, an die Leute, die das nicht wissen, wir haben ja den Tuxflash, ich meine schon, lass mich mal zur ersten Folge runter, ist vor 2 Jahren gemacht, im Januar 2021 kam der, also gar nicht so lang nach der allerersten Tux-Tage-Sendung oder nach den allerersten Tux-Tagen. Und da haben wir dann immer andere Gäste mit dabei gehabt, aus dem Team häufig. Das hat sich aber irgendwie langfristig nicht so richtig, ich sag mal, durchgesetzt. Da war Hauke auch noch gar nicht so lang dabei. Du warst, glaube ich, 1-2 Mal als Special Guest dabei. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, das Trio funktioniert doch echt gut. Und seitdem, gibt es uns jetzt hier immer im Dreierpack. Meistens im Dreierpack.
Meistens.
Jetzt seit diesem Jahr, ne? Und ich muss sagen, ich finde es auch super cool, so wie das läuft. Und man hat eigentlich immer sehr, sehr tolle Gespräche und weiß dann wieder direkt ein bisschen mehr, was gerade so in der Linux-Welt abgeht oder was denn so sonst Phase ist, sage ich mal.
Genau. Also veröffentlicht war die Folge zumindest auf Spotify am 22.03. und die DLT waren irgendwie am 19. rum und ich glaube, Aufnahme war dann, oh, lasst mich nicht lügen, 20. Kann das sein? Müsste.
Das kann gut sein, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Muss ich mal im Kalender nachschauen.
Also fragt mich nach gestern, ich weiß es echt nicht mehr, wann das losgegangen ist. Irgendwann dieses Jahr halt. Ja. Oh. Nee, aber das passt ja eigentlich immer ganz gut, ne? Also unsere Filterblasen, die doch schon eine sehr große Schnittmenge haben, die ergänzen sich dann ganz gut und wir kommen doch auch relativ schnell von einem Thema zum nächsten, ohne dass wir es merken. Und ja, solange wir alle unseren Spaß dabei haben, würde ich sagen, ist die Mission erfüllt.
Ich meine, der erste Tuxflash im neuen Gewand müsste am 30. März aufgenommen worden sein. Jedenfalls steht er da bei mir drinnen. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Nee,
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 am
nee, nee, nee.
16. 16. sehe ich hier. Ja, da ist was eingetragen, 19 Uhr. Das wird da wohl gewesen sein, am 16. März.
Na, wie gesagt, ich habe die Spotify-Liste vor mir offen von unserem Publishing-Tool und ich habe quasi mit dem Reboot auch die Folgentitel signifikant verändert, damit ich weiß, wann das Reboot war.
Das stimmt. Und wir haben seitdem einen super coolen Hintergrund, ne? Der sich hier immer jedes Mal ändert. Und dich gibt es tatsächlich nur in, also nicht nur, sondern hier im Fenster, sag ich mal, wenn man das als Video sieht oder als Livestream. Und wir sind hinter so einem ganz, ganz schicken grünen, hinter einer ganz schicken grünen Wand, die man tatsächlich sieht, ne? Vielleicht kann man sich auch mal eine wirklich schöne Webcam-Ecke einrichten. Bei mir ist es jetzt aber wirklich nicht so schön. Das ist vor allem die Decke. Wenn Leute bei mir das erste Mal reinkommen, sagen sie, was für eine scheiß hässliche Decke hast du denn? Ja. Aber tatsächlich, die ist perfekt für die Aufnahme, weil der Schall dämpft sich tatsächlich ziemlich gut. Und von daher ist es fast wie im Tonstudio hier.
Du
Es sieht
hattest so
halt einfach
eine
nicht so gut aus.
haarabgehangene, oder? Mit so Zwischenplatten, war das nicht so vom
Ja,
Sehen
genau,
her?
so
Ja, die sind sehr
Zwischenplatten, die
gut.
dann auch so ein paar Löcher drin haben, die den Schall auch sehr gut dann fangen. Ne? Ist schick, aber, also nee, nicht schick, ne? Aber für den Sound auf jeden Fall ganz brauchbar.
Aus akustikingenieurstechnischer Sicht ist das schon gut gelöst, sagen wir es mal so. Ja, also
Ja, gut, wie.
also der Auftakt mit dem, wie wir es hier gemacht haben, fand ich sehr, sehr gut. Also das war wirklich so der Beginn der neuen Ära. Und den Hintergrund, so wie wir ihn jetzt haben, den behalten wir immer. Ich kann nur recht schnell die Farben ändern. Also ich finde, der ist so am besten. Wir haben ein bisschen rumgespielt, aber irgendwie finde ich den so am besten passendsten.
Hat auch am meisten Bezug zu den Tux-Tagen, muss man ja sagen. Ne? Das haben wir
Ja.
ja auch mal eine Zeit lang gehabt. Wir haben ihn immer noch wieder, diesen Sternhintergrund, aber wir sind da ein bisschen abwechslungsreicher mittlerweile geworden. Ich glaube, weil wir uns alle nicht so richtig entscheiden können, was jetzt denn der einzig wahre Tux-Tage-Hintergrund ist. Ist ja auch nicht so wichtig.
Nö. Also, ja, wir nehmen jetzt erstmal den Hintergrund eine Weile. Bis er mir selber nicht mehr gefällt. Sag's mal so. Ja. Also, erste Podcast-Folge über die Chemnitzer Linux-Tage, die, wie gesagt, die waren auch ganz interessant. Da konnte ich mal ein paar andere Personen in Persona, sage ich mal, sehen. Ein paar andere Personen in Persona, ein paar andere Personen real treffen. Das war schon sehr, sehr interessant. Den einen Vortrag, in dem ich noch Platz gefunden habe, der war auch ganz interessant. Beim Rest war ja recht schnell der Hörsaal voll. Das fand ich dann eher, konnte man sich da noch ein bisschen mit den Standbetreibern unterhalten. Das war auch ganz schön. Ja.
Ist wie Familientreffen, wobei ich die Kilux viel familiärer finde als die
Das stimmt.
CLT. Ne? Also würdest du wahrscheinlich auch oder würdet ihr alle unterschreiben, denke ich.
Jetzt kann ich es auf jeden Fall. Jetzt kenne ich den Unterschied.
Liegt allein schon an der Größe.
Ja, ganz klar.
Also
Ne?
Chemnitz ist ja, also ich war ja nicht da dieses Jahr, aber von dem, was er erzählt hat, ist es deutlich kleiner geworden als die Jahre davor, also vor Corona. Also, aber es ist ja trotzdem immer noch sehr, sehr groß und wahrscheinlich die
Ja, würde ich sagen.
größtsprachige Veranstaltung in Deutschland oder sogar im deutschsprachigen Raum. Also von daher, ja.
Würde ich sogar sagen, ich war zwar nie im Vorarlberg, ich glaube, da in der Nähe ist noch was. Und ich glaube, Graz gibt es noch was. Aber ich glaube, die sind beide jetzt auch nicht so riesig wie die CLT. Ansonsten, ich glaube, so viel gibt es ja nicht mehr. Ne? Wir haben, ich glaube, die Tübix gibt es noch, da war ich auch noch nicht. Ansonsten Augsburger, Linux Infotag, Froscon oder Froschcon in hier Bonn, beziehungsweise St. Augustin, Kilox, Chemnitzer Linux-Tage. Und ich glaube, das war's schon so ganz grob. Oder kennt ihr noch welche in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum an Live-Veranstaltungen?
Also jetzt so übergreifend mit Linux
Na,
nicht. Also
genau,
es
ja.
gibt diese Spezialmessen, die
Richtig.
sich um ein spezielles Thema drehen. Nee, also ich glaube, damit haben wir es auch, oder? Micha, haben wir noch was?
Nee, du, ich war nach CLT und Kilox raus. Die anderen,
Ja,
ja, wo er es erzählt hat, kam mir bekannt vor, aber eingefallen wären sie mir nicht.
absolut. Ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn wir da was ausgelassen haben. Dann eventuell, ich versuche so langsam alles irgendwie mal abzugrasen, jedenfalls ein paar Mal, und dann einfach mal zu schauen, was sich so ergibt. Weil eigentlich habe ich alle, fast alle, mit denen ich jetzt mehr zusammen mache, auf Konferenzen getroffen. Ja, das ist ziemlich cool. Und von daher, ja, lohnt sich das schon, würde ich sagen, so für die Kontakte vor allen Dingen. Und einfach auch immer neue Eindrücke zu sammeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber, mein Ziel ist es immer so eins, zwei Ziele oder Learnings aus so einer Veranstaltung mitzunehmen, aus so einer kompletten Veranstaltung. Dann reicht mir das. Mehr kann ich eh nicht umsetzen. Und genau, wenn ich das erreicht habe, dann ist der Rest einfach nochmal Bonus obendrauf. Aber jetzt schweifen wir ja schon fast wieder ab. Ne, ich bin
Ja,
hier
ja.
jemand, den muss man ziemlich im Zaum halten von den Themen. Ne? So, ja, jetzt sind wir schon wieder ganz woanders.
Ist ja nicht verkehrt. Das ist ja quasi so ein Jahresrückblick. Also kann man ja einfließen lassen. Also wenn du nicht ganz off Topic bist, dann lasse ich dich auch erstmal laufen ein Stück.
Ja, sonst mute mich einfach hart, ja.
So, jetzt ist es weg.
So muss das.
Ja. Also.
So.
Unsere nächste Folge war unser KI-Talk und KI als Thema an sich ist dies Jahr ja relativ rasant gewachsen, möchte ich meinen. Also auch bei mir hat jetzt so ein bisschen oder haben jetzt die KI-Tools Einzug gehalten mit Stable Diffusion XL. Hauke, du beschäftigst dich ja immer noch von uns dreien, ich glaube, mit am meisten damit, was nicht verkehrt ist, weil von dir kommen immer die Vorschaubilder für die Thumbnails.
Genau, ja. Also, du hattest auch eins gemacht, ich meine, das zu Firefox, das hattest du mal generiert. Aber die anderen, die man immer rechts unten da sieht,
Außerhalb
die
des Podcasts habe ich noch eins gemacht, zu dem Franken Linux. Fällt mir
Also,
gerade noch ein, ja.
das war auch richtig cool. Also, was man damit so machen kann. Also, es ist ein tolles Werkzeug, vor allem für Leute, die jetzt so nicht so künstlerisch bedarft sind, die vielleicht auch nicht mit irgendwelchen Programmen wie Blender umgehen können. Da kann man ja auch wirklich tolle Sachen mitmachen. Aber das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Und diesen Pinguin, den du da für diese Frankenstein-Linux-Folge gemacht hast, also wenn man das jetzt in Blender oder im anderen 3D-Programm hätte bauen müssen, das hätte sehr lange gedauert. Also wenn man gut ist, vielleicht einen Tag, schätze ich mal. Und wenn man keine Ahnung davon hat, dann dauert sowas ewig. Und das kriegt man dann relativ schnell generiert mit ein paar Stichworten. Dann fällt da sowas raus, was ganz gut aussieht. Natürlich ist auch eine Menge Müll, also das wird eine Menge Müll generiert. Aber vor dem Stable Diffusion XL, was ja das nochmal viel, viel besser gemacht hat, da war deutlich mehr Müll bei dem, was ich generiert habe. Aber ja, das funktioniert jetzt eigentlich sehr, sehr gut schon. Also vorher hatte ich gesagt, 100 Bilder generieren, 5 sind so irgendwie halbwegs okay und 2 davon kann man wirklich nehmen und den Rest schmeißt man hinterher weg, weil es irgendwie Mist ist. Und dieses Verhältnis ist deutlich besser geworden. Also von daher, das ist so ein Punkt, wo das dieses Jahr wirklich sehr rasant gegangen ist. Also das wäre auch, ja, ungefähr so mein persönliches Highlight. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein dieses Jahr, aber das hat mich erstaunt, wie schnell das so viel besser geworden ist. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das
Das ist so nochmal
so
rasant
schnell ist,
wächst, ne?
nicht so linear, sondern
Ja,
so.
ja. Gut, ich glaube, es wird noch viel schneller wachsen, glaube ich. Also die nächsten 2, 3 Jahre, was da noch kommt, ich glaube, das sehen wir noch gar nicht, was da, also diese Skaleneffekte,
Ja,
denke ich mal.
gebe ich dir recht, das auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich ja dieses Franken-Linux-Vorschaubild gemacht habe, habe ich selber dann noch mal ein bisschen was gelernt und sogar endlich mal die KI oder die KI-Modelle bei mir lokal auf dem Rechner hier installiert. Vorher das Firefox-Bild habe ich mit einer Online-Stable-Diffusion-Variante generiert. Und das Franken-Linux-Teil, das war wirklich lokal generiert mit Stable Diffusion XL und so, ich sag mal, ab dem vierten Versuch mit ein bisschen Prompt anpassen, kam dann was raus, was ich sehr interessant fand. Und das habe ich dann nochmal durch den Stable Diffusion XL Refiner durchgejagt. Und ja, da ist dann was rausgekommen, was mir gut gefallen hat und euch ja auch. Und dadurch habe ich ein bisschen was gelernt, wie man, ja, zumindest mit Bild-KI-Modellen relativ effektiv arbeiten kann. Wenn man einmal sich so eingearbeitet hat, dann geht das gut. Nur macht er bei mir den VRAM, nee, den normalen RAM nicht leer. Beim Rumspielen ist mir auf jeden Fall, Mensch, der RAM ist ganz schön voll und das war das Letzte, was ich auf dem System feststellen konnte, bevor ich hart resetten musste. Der braucht sehr lange, um den RAM dann leer zu machen nach so einer Aktion. Ich habe da einfach auf generieren gedrückt.
Das ist dann fies, das ist dann fies.
Okay. Hast du da diesen Parameter gesetzt? Das gibt einmal Low RAM, kannst du als Parameter setzen, oder bei mir reicht das mit Mid RAM, also Medium RAM.
Na, dann machst du eigentlich den VRAM, oder? Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Das ist für den VRAM. Ich
Ja,
weiß nicht,
okay.
warum der meinen normalen RAM voll gemacht hat, aber mir ist dann aufgefallen, ich darf halt nicht so schnell generieren. Dann kommt nämlich auch der Garbage Collector am RAM zum Tragen. Das ist dann halt auch so ein Learning, was ich dabei hatte.
Achtung, Geschwindigkeitskontrolle beim Generieren.
Ja, so ungefähr. Vielleicht soll
Ja,
man sich auch
also.
Zeit lassen, die Ergebnisse wirklich zu begutachten. Aber wenn da halt kompletter Müll
Ja.
rauskommt, dann will ich einfach ein neues Ergebnis haben. Das ist. Naja.
Kurze Frage, vielleicht an euch. Oder willst du weiter vom KI-Thema? Sonst hätte ich das nochmal kurz aufgegriffen.
Nee, mach ruhig.
Und zwar, welche Tools, vielleicht können wir das zusammenfassen, würde mich auch von den Live-Zuschauern oder Live-Zuhörern gerade, ich sag mal, interessieren, welche KI-Tools haben es bei euch wirklich in den Alltag geschafft? Bei euch höre ich das ja schon so ein bisschen raus, diese Bildergeneration. Bei mir beispielsweise gar nicht. Also ich habe noch nie ein Bild selber generiert, sage ich mal. Das habt bis jetzt immer nur ihr gemacht und ich habe es, wenn dann, übernommen. So für meine Thumbnails und so weiter habe ich das bis jetzt noch nie gebraucht, weil gefühlt ich mir immer alles so zusammenbauen konnte, aber vielleicht, ne, bin ich da auch ja, habe ich einfach den falschen Fokus in der Hinsicht. Aber wofür ich mir diese Bildergeneration gut vorstellen kann, ist, ihr kennt doch sicher solche Apps oder Web-Apps oder irgendwas in der Hinsicht, wenn man sich einloggt und so weiter oder wenn ein Fehler ist, dann gibt es ja manchmal solche einfachen Grafiken. Wo dann irgendwie bei YouTube ist es so ein Affe, der irgendwo dran rumhämmert oder, ne, gibt es ja die verschiedenen Grafiken. Und das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mal selber verwende. Aber ansonsten so, bei mir hat sich sehr viel Copilot durchgesetzt zum Programmieren. Das nutze ich tagtäglich. Macht es auch deutlich schneller, finde ich. Und als zweites tatsächlich Google Bard. Ich habe auch ChatGPT Plus mal eine Zeit lang gehabt und jetzt nutze ich immer mal wieder Google Bard, vielleicht so 3, 4, 5 Mal die Woche. Ne? Das ist so, was sich bei mir wirklich dann durchgesetzt hat. Bei euch? Sonst noch außer diese Stable Diffusion XL, sage ich jetzt mal.
Die ist Upscale, die, womit man Bilder hochskalieren kann und nicht einfach über diese Algorithmen, die jahrelang bekannt waren, mit, was gab es denn da? Also bei GIMP gibt es da so verschiedene Arten von Algorithmen, wie ein Bild aufgeblasen wird mit Interpolation oder einfach denselben Pixel ein paar Mal hintereinander kopieren oder so. Und da gibt es auch, also Upscaly heißt dieses, und da gibt es verschiedene Netze drin, die sich Pixel ausdenken, die in einer größeren Version wahrscheinlich sein könnten. Und das funktioniert zum Teil auch ganz gut. Das habe ich an einigen Stellen auch mal verwendet. Moment, mal überlegen, wofür ich
Hatte
das
ich dir
als
nicht sogar den
letztes
Tipp
hatte.
gegeben mit Upscaly? Weil bei mir hat es auch Einzug gehalten.
Mach sogar sein, ja?
Ich glaube,
Also
also
das.
ich habe dir, glaube ich, mal den Tipp gegeben. Also, weil ich es ganz spannend fand.
Und je nach Bildmaterial kann das gut aussehen oder kann eben auch schlecht aussehen. Aber ja, also es ist schon deutlich besser als diese Standard-Algorithmen zum größer, also zum Hochskalieren. Das ist schon nicht schlecht. Und was ich kurzfristig auch mal ausprobiert habe, ist Whisper. Das ist Spracherkennung. Das habe ich verwendet für dieses Video, was wir bei den Kilo Open Source und Linux Tagen aufgenommen haben. Für was? Also ich habe ja nichts gesagt. Eigentlich hat bloß Sean
Ja,
was
der
gemacht.
Free
Ich habe
Software,
gemacht.
Freedom Day, ne? Der Free Software Day.
In den
Freedom,
Spot, den wir
ja.
gemacht haben, ja.
Ja, genau. Ja.
Und da habe ich dieses Whisper drauf losgelassen und das nimmt die Tonspur und erkennt das gesprochene Wort da drin und macht hinterher verschiedene Textdateien draus in verschiedenen Formaten, kann man vorgeben. Unter anderem auch SAT als dieses Dateiformat für Untertitel. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Womit er nichts anfangen konnte, war Super Tux Kart. Da meinte er, das wäre Kart wie Kartenspiel. Und Tux, das war dann Trucks.
Das Super Trucks Kart Spiel.
Ja, ist vielleicht ein tolles Spiel, aber das hast du, glaube ich, so nicht gesagt oder nicht gemeint.
Aber gut, ich glaube, das ist
Aber
auch schwierig, oder? Also jeden unwissender Mensch, der könnte das auch eventuell so übersetzen, könnte ich mir vorstellen.
ja, ich glaube, so weit ist die KI noch nicht, dass die in einem deutsch vermuteten Text Anglizismen erkennt, beziehungsweise es sind ja nicht mal Anglizismen, das sind ja einfach nur englische Titel. Also da wird es,
Aber
denke ich mal, noch schwierig für eine KI sein, da das zu differenzieren.
ich habe heute sogar witzigerweise genau das Umgekehrte probiert. Einfach mal just for fun, weil ich es entdeckt habe. Und zwar einen Text sprechen zu lassen von einer KI. Und das, also das kannst du verschiedene Modelle auswählen und die haben alle verschiedene Tonlagen und betonen die Sachen ganz anders. Das ist teilweise sehr witzig. Und ich habe dann mal OpenSUSE reingeschrieben, ne, weil das sollten die dann halt auch aussprechen. Irgendwie, Hallo, ich bin Joe, herzlich willkommen zu meinem neuen Video über OpenSUSE. Und die haben das nicht hinbekommen. Und dann war es OpenSUSE oder sowas. Ist nicht komplett falsch, für ein KI-Video reicht's, aber ich glaube, das war's auch schon.
Ja, das ist dann noch ein bisschen schwierig für die Kollegen.
Das stimmt leider.
Aber das war ja, also diese Sprachsynthese, das ist ja ein sehr alter Hut, das gibt es ja wirklich sehr, sehr lange schon. Und
Ja.
neben dieser direkten Ausgabe, also von du gibst was vor, wie du es normalerweise schreibst, da gibt es dann so einen Zwischenschritt, der so eine Art Lautschrift draus macht, so dass dieses ach, naja, Modell,
Das
also früher
stimmt.
dieses, was es so
Das stimmt. Und
synthetisiert hat, weiß
dann hast du ja diese
wie.
Tonstücke, die du aneinander reißt, ne? Das gibt es ja schon ewig. Aber mittlerweile generiert das KI. Also du hast nicht mehr diese Tonstücke, du hast auch nicht mehr diese Lautschrift, sondern nur aus dem Text generell als Input kommt dann der Ton raus. Und das ist dann nochmal eine andere Verfahrensweise natürlich. Und was da rauskommt, das ist eigentlich auch sonst auch ziemlich brauchbar, bis auf Fachbegriffe, konnte ich mich da wenig beschweren, ne? Es geht ja auch super einfach mittlerweile. Da hast du ja ganze Online-Seiten, wo du von irgendeinem Menschen 10 Minuten Audiomaterial brauchst und dann kannst du den alles sprechen lassen, was du willst. Und das ist, ich glaube, langfristig, inwiefern wir damit auch umgehen, mit Bildern und so weiter, auch nochmal interessant. Aber ich glaube, wir driften viel zu sehr ins KI-Thema ab, oder? Naja, ist
Naja,
spannend, muss ich sagen.
ist ja nun mal unser Highlight und das war ja auch eigentlich eine gute Folge. Aber wir können mal gucken, was so als nächstes für interessante Folgen kämen oder ein anderes Highlight, was wir so hatten. Habt ihr da was direkt auf dem Schirm?
Ich habe Mein persönliches Highlight irgendwie dieses Jahr war Debian 12, wenn ich es mal so runterbreche. So viele Sachen sind auf Debian 12 zurückzuführen. Viele Serversysteme habe ich auf Debian 12 umgestellt. Ich bin, also nutze eigentlich das erste Mal Debian 12 wirklich als Serverbetriebssystem und löse langsam Ubuntu ab beispielsweise. Aber auch das Desktop-System nutze ich ja schon seit Weihnachten sogar, Debian 12, letztes Weihnachten. Noch in der Testingphase. LMDE 6 auch nochmal ganz, ganz großes Thema gewesen, auch hier im Podcast. Und von daher würde ich sagen, doch ein großer, großer Batzen war schon Debian 12. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir persönlich gefällt die Version und der Schritt, den Debian ja unternommen hat, zu Debian 12 hin, das mit der proprietären Hardware teilweise drin, wenn man möchte, den finde ich persönlich, ja, ein Game Changer wie ein Game Changer, aber er hat Debian in einen richtigen Schritt voraus, sage ich mal, gebracht.
Also das Tolle an Debian ist ja, wenn sie nicht da irgendwie sehr große Schritte gemacht haben bei irgendwelchen Bibliotheken oder so, dass es eigentlich sehr entspannt ist, wenn du vorhandene Systeme aktualisierst von 11 auf 12, da habe ich viele umgezogen. Und diese KI-Sachen, die mache ich jetzt auch auf einem Debian 12. Also das ist mein Desktop-System und da kann ich nebenbei den Stable Diffusion laufen lassen oder andere Sachen. Und dadurch, dass obwohl Nvidia-Treiber gab es vorher auch da drin. Die habe ich ja über Jahre auch schon verwendet, konnte ich einfach nachinstallieren. Aber insgesamt, das funktioniert alles sehr gut. Also auch mit dem CUDA-Teil für die beschleunigten Berechnungen direkt auf der Grafikkarte. Ja, also insofern ist das ein ziemlich rundes System. Richtet sich natürlich weiterhin primär nicht an Anfänger oder an Gamer oder sowas. Aber kann man damit durchaus auch machen, ohne dass man jetzt irgendwie ein spezialisiertes System dafür bräuchte. Also keine Ahnung, hier Pop-OS oder was wir da sonst noch mal hatten, irgendwelche Distributionen, die sich speziell an Gamer richten. Also das funktioniert mit Debian jetzt insofern auch ganz gut. Also ich bin damit zufrieden, weil es eben wiederum so unspektakulär ist. Das ist eigentlich eher das
Das
Tolle
ist
an
das Schöne.
Debian und Debian 12. Ja.
Der Release selber ist ja super entspannt abgelaufen, wie wahrscheinlich jeder Debian-Release, ne? Also, ich glaube, Debian 11 hat super lang gebraucht, teilweise, bis es dann da war. Debian 12 war ein bisschen schneller, fixer.
Gefühlt auf jeden Fall, wie es jetzt real war, kann ich gar nicht wiedergeben. Ich muss aber auch noch mal wirklich lobend hervortun für das Debian-Projekt. Also aktueller oder am aktuellen Zeitgeschehen war Debian mit seinen Release bis jetzt gefühlt, zumindest für meine Auffassungsgabe, noch nie wie jetzt mit Debian 12. Also so aktuell mit den Paketen und trotzdem noch so stabil. Das sieht man auch wirklich, wenn man sich mal so ein bisschen den Verlauf auf, wie heißt das, DistroWatch anguckt. Debian ist ja noch mal einige Punkte nach oben gerutscht oder einige Ränge in den Top 10. Und das, wie ich finde, zu Recht, weil ich bin am Release-Tag mit meinem Home-Server eiskalt sofort nach oben gesprungen in der Version, als es auf der Webseite hieß, ist released. Dann habe ich ein Update gemacht, weil die Paketquellen hatte ich eh schon an dem Morgen geändert. Ich wusste ja, dass es irgendwann released wird und dann gib ihm und einmal Reboot und dann war alles tippitoppi und ich habe mich gefreut. Und mein Arbeitskollege wäre fast vom Stuhl gekippt, als ich gesagt habe, ich habe schon Debian 12. Wann hast du geupdatet auf Debian 12? Der direkt am Tag, wo es rausgekommen ist, bist du irre.
Ja. Ich muss sagen, ich habe ja Debian 12 Testing schon lange genutzt, also als es noch im Testing-Bereich war,
Habe
und
ich
ich glaube
auch.
einen Bug mal gehabt, ne? Also aber als Desktop-System, nicht als Serversystem. Wobei ich habe das Gefühl, Serversysteme laufen generell ein bisschen runder als Desktop-Systeme. Von daher, also sie schmieren nicht einfach mal so ab, was ich jedenfalls selten hatte bei Serversystemen als bei Desktop-Systemen, weil wenn du die eingerichtet hast, dann laufen sie und beim Desktop-System machst du ja doch immer mal wieder andere Sachen, jedenfalls ich. Und von daher, ja, Ich finde sowieso Debian immer sehr, also das macht ja Debian unbedingt aus und ich glaube, bringt auch der gesamten Linux-Welt nochmal ordentlich Stabilität rein. Stell dir vor, wir hätten nur ein Arch und hier vielleicht noch Fedora. Und genau, Open Source Tumbleweed ohne Lieb. Das kannst du nicht nutzen. Nein, Spaß, ne? Aber
Dann doch lieber
wär
Windows.
schwierig. Dann würde ich lieber Windows 11 nutzen, das stimmt. Ja. Sehr schön.
Ich
Spaß
glaube,
beiseite natürlich.
bevor ich auf Windows 11 zurückgehe, installiere ich mir noch mal Garuda.
Ah, Garuda, ja.
Das ist ein Spruch, der auf dem T-Shirt gehört.
Scheiß auf Windows 11, nutze
Bevor ich
Garuda.
mir Windows installiere, nehme ich lieber Garuda Linux.
Das ist gut, das ist
Nichts
gut.
gegen die Garuda-Öse, aber ich habe damit einfach eine Negativerfahrung gemacht und ich weiß nicht, warum das so gehypt wird. Entweder habe ich persönlich Pech oder nicht. Ich weiß das halt nicht.
Man weiß es wirklich nicht, warum sich. Man sind ja manchmal auch so solche Selbstläufer, ne? Man weiß gar nicht, warum das so krass gehypt wird. Ich glaube, das bei MX Linux habe ich manchmal auch das gleiche Gefühl. Also, ich finde es nicht richtig gelungen. Aber viele mögen es. Also auch in meinem Umkreis. Da mögen es wirklich welche. Ne?
Ich
Aber ja,
bin
verstehen kann ich es immer noch nicht.
mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, MX Linux profitiert sehr vom Debian-Unterbau. Plus eben machen die halt für Debian so ein bisschen so ein Linux Mint Lite. Da gibt es auch ein paar Tools, die das sehr, sehr einstiegsfreundlich machen, was bei einem blanken Debian halt nicht der Fall ist. Und ich glaube, die Mischung macht's aus.
Das kann sehr gut sein, absolut. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch langfristig vor, ich mache ja ganz viel Linux-Arbeitsplatz-Gedöns. Das ist ja am Ende so eine Microsoft 365-Alternative. Und da möchte ich auch ein Desktop-System für rausbringen, was sich halt automatisch connectet, dies, jenes. Und da denke ich auch an Debian-Unterbau. Ne? Wobei, ein Problem habe ich. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Manchmal hängt mein Debian 12, also mein Hauptsystem, ein bisschen und hat enorm viel Festplatten, ich sag mal, Schritte, sage ich mal, oder Festplattenbeanspruchung, wodurch tatsächlich der Bildschirm immer mal wieder kurz einfriert. Ich habe das heute nochmal auf dem Maximum gehabt, aber dann hat sich herausgestellt, dass es das jedenfalls VirtualBox war. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, es läuft nicht ganz so rund wie jetzt ein Ubuntu. Vielleicht sind da irgendwelche Kernel-Parameter nochmal gesetzt, die unter dem Debian so standardmäßig nicht sind. Das ist jedenfalls mir aufgefallen. Weiß nicht, hat jemand von euch das Problem auch? Sehr gerne. Aber gefühlt läuft Debian 12 ein Ticken unrunder vom Kernel her, sage ich mal. Aber ist vielleicht auch nur meine Hardware-Konfiguration oder einfach meine, ich sag mal, in, wie heißt das? Mir fällt das Wort gar nicht ein. Jedenfalls, ich bin zu blöd, das einzurichten, so nach Motto. Ja, mir fällt das Wort nicht ein. Kommt sicher mal.
Kann es leider nicht bestätigen, aber ich habe auch Debian nicht auf
Okay.
einem Desktop in der Hinsicht, beziehungsweise kein Debian 12. Ich habe ein Notebook mit Debian Testing. Und da läuft alles, aber ich benutze es auch nicht oft.
Schick.
Mit Debian 10 hatte ich mal was, also hatte ich was Ähnliches, dass das denn so eine Dauerswap-Schleife war. Also das war aber auch irgendein Problem mit dem Kernel, der dabei war. Ich habe das mehr oder weniger so denn akzeptiert. Das Gerät war alt, hatte bloß 4 GB RAM. Naja, ist denn vielleicht heutzutage so? Und als ich denn auf Debian 11 aktualisiert habe, da war das weg. Also das Gerät war deutlich schneller mit einer neueren Version von Debian. Also irgendwas muss in diesem Kernel drin gewesen sein, was ja, was da irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Also
Was ich
vielleicht
festgestellt
hast
habe,
du was
ja,
Ähnliches.
dass der Swap sehr, sehr schnell immer benutzt wurde, wo ich, obwohl ich noch irgendwie 50% frei hatte, hat er schon angefangen zu swappen. Und da habe ich die Swappiness jetzt auf 0, glaube ich, runtergesetzt oder sowas. Das kannst du ja irgendwie einstellen, aber den Rest, ja.
Was?
Das hat mich dann schon überrascht.
Hast du dir das gerade vom Ingo oder vom Markus angeeignet aus dem Chat?
Debian 12 Swap mehr? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Sehe
Okay.
ich jetzt erst.
Gut.
Ja, also kann sein, dass es auch erst ab Debian 12 ist. Also ich habe bei mir die Swapiness so runtergestellt und seitdem swappt er quasi gar nicht mehr. Aber trotzdem, ich habe, ja.
Kann ich bestätigen. Also, wo ich es gelesen habe, wollte ich erstmal Hauke ausreden lassen, dann hast du ja eingegriffen. Da ist mir eingefallen, ich Trottel. Natürlich habe ich ein Debian 12 als Desktop im Einsatz, nämlich mein Homeoffice-Gerät. Ich habe letztens sogar auf dem Discord noch einen Screenshot gemacht mit meiner Einrichtung des XFCE-Desktops. Da habe ich den Swap ausgemacht. Wisst ihr auch warum? Ja. Nee, weil er selbst beim Nuller-Swappen irgendwann angefangen hat zu swappen. Und zwar so krankhaft krass, dass da kurz der Browser einfach mal nicht mehr klargekommen ist.
Das war ja auch manchmal der Fall. Ja,
also der ist dann einfach ein paar Sekunden eingefroren. Also der ganze Desktop. Aber es liegt dann wirklich daran, dass der irgendwo Swap-Geschichten hat. Auf dem Server habe ich den Swap eh aus, wegen den Docker-Containern. Die mögen das nicht so, wenn man die irgendwo reinswappt. Deswegen aber.
Würde ich auch nicht wollen.
Wo ich es gelesen habe, ist es mir eingefallen. Da stimmt. Swap-technisch. Okay, krass.
Aber ein Ubuntu oder Linux Mint hat das bei mir nicht gemacht, bin ich ehrlich. Ist bei mir nur Debian, was eigentlich schade ist. Weil das, jede Sache, die man zusätzlich nochmal ändern möchte oder sieht, okay, es läuft ein bisschen unrunder, die ist natürlich wirklich ein großes Argument gegen das System dann, in gewisser Weise. Ne? Also weil auf einem anderen System hätte ich das nicht. Wobei bei Ubuntu Unterbau, ich glaube, es wird immer schwieriger mit Snap und so weiter. Also das war ja auch nochmal, glaube ich, haben wir es sicher auch mal im Tuxflash besprochen mit Snap und so weiter. Beziehungsweise wenn unsere Distro wegfallen würde. Ich glaube, damit haben wir das auch so szenariotechnisch vielleicht auch realistisch mal realistischer gezeichnet auf jeden Fall.
Genau, das war die Folge, habt ihr einen Plan B? Fand ich auch sehr spannend.
Ja, Debian, ne?
Ja, ne? Wenn also dann da Debian. Sind wir ja relativ auf der sicheren Seite.
Absolut, absolut. Manchmal ein bisschen langsamer, aber nee, also es ist wirklich nur marginal, sag ich mal, aber doch, es hat sich schon bemerkbar gemacht. Und was ich auch krass finde, wenn wir da kurz bleiben, Debian hat eine viel, viel höhere RAM-Auslastung, also Arbeitsspeicherauslastung im Leerlauf, als jetzt ein vergleichbares Ubuntu oder Linux Mint. Also auch mit verschiedenen Desktops hat Debian gefühlt 50% oder 500 MB mehr gehabt. Das hat mich sehr überrascht immer. Da ja, ist was wohl noch nicht so krass optimiert wie in Ubuntu beispielsweise. Aber wird schon irgendwo reingehen, der. Oder vielleicht, warte mal, der RAM für den Kernel wird ja sowieso schon vorne rein abgezogen, siehst du ja gar nicht. In der InitRAM-FS. Aber es verbraucht schon nochmal mehr Arbeitsspeicher. So ein Standard-Debian. Aber ich glaube, das ist jetzt in unseren Zeiten nicht mehr ganz so wild wie früher.
Aber jetzt weiter nachgegangen bist du dem nicht, oder? Woran das jetzt liegen könnte, ob da irgendwie mehr Sachen im Hintergrund laufen als woanders?
Also eigentlich, ich habe versucht, was zu finden. Ich habe nichts gefunden. Ich schaue vielleicht mal nach. Vielleicht gibt es dafür eine Erklärung. Dann kann ich euch gleich davon berichten.
Mhm. Ich wollte gerade so ein bisschen die Frage oder die These in den Raum stellen. Man sagt doch eigentlich immer, Debian ist im Vergleich zu Ubuntu, egal welche Version man hat, RAM-technisch immer sparsamer. Weil Debian ja nicht so viel, in Anführungszeichen, Schnickschnack mit sich mitführt beim Desktop. Und der Uwe hat es ja auch klar nochmal in den Chat geschrieben, Debian 12 mit XFCE war bei ihm sparsamer als ein Xubuntu.
Bei mir genau umgekehrt im Test, witzigerweise.
Okay.
Aber vielleicht lag es auch an VirtualBox, kann auch sein. Also ich habe jetzt ja auf VirtualBox alles gemacht, auch die anderen. Und vielleicht sind die anderen mit VirtualBox einfach besser klargekommen als das Debian. Könnte auch sein, aber ich habe immer 500 Megabyte mehr gehabt als die anderen. Aber gut, es macht den Braten meiner Ansicht nach jetzt nicht fett. Da finde ich die Swappiness nerviger als das jetzt, würde ich sagen.
Aber gut. Ja, wir leben ja in Zeiten, wo RAM nicht mehr so ein Problem ist.
Das stimmt in der Tat.
Okay, der Uwe hat gerade nochmal spezifiziert, seine VM ist unter Proxmox, also KVM. Es kann wirklich sein, dass KVM, dadurch, dass es näher am Kernel ist, da RAM-technisch ein bisschen besser oder reeller am System dran ist und VirtualBox da was anders macht. Möglich ist es.
Kann gut sein.
Ja, ist eine Theorie.
Hast du den RAM-Bedarf innerhalb, also aus der Sicht des Betriebssystems, was in der VM läuft oder drumherum
innerhalb, geguckt? Innerhalb getestet.
Ja. Okay.
Genau. Ja, hat mich selber sehr überrascht. Ich glaube, Debian hat echt am schlechtesten von allen abgeschnitten. Ich habe, glaube ich, Xubuntu, Linux mit XFCE und ich glaube, MX Linux sogar genommen. Weiß ich nicht, was das letzte war. Oder Antix? Nee. Lubuntu vielleicht noch, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, es war mit Abstand am meisten RAM. Aber gut, kann auch sein, dass das, also, beziehungsweise auch bei einer anderen Sache ist mir auch nochmal aufgefallen. Also das war die Sache. Und irgendwann nochmal habe ich das auch nochmal gecheckt oder verglichen und da war Debian auch nochmal groß drüber. Wo genau, das weiß ich nicht mehr. Aber vielleicht liegt es
An der
wirklich nur an
Stabilität war er
VirtualBox.
groß drüber. Bei der Stabilität war er groß drüber.
Da war er groß drüber, das stimmt, ja,
Ich will
absolut.
ja nicht
Auch
zu
in
sehr
anderen Sachen auch recht
drauf
drüber.
rumknüppeln.
Ja, ganz klar, ganz klar. Nein,
Also
gar nicht, ne? Aber
RAM-technisch ist es
also,
schon komisch. Das gebe ich, den Punkt gebe ich dir. Das ist ein bisschen sonderbar, aber das kann auch am Environment liegen.
ich mag ja Debian, ich will es ja gar nicht schlecht reden, ne? Also ich würde auch hier nicht erstmal wechseln. Aber es ist eine Sache, über die wir uns kümmern müssen, so nach dem Motto, ne?
Ja,
Langfristig, denke ich. Wobei, da kümmert sich schon sicher jemand.
ja, also
Hoffe ich
deswegen
mal.
habe ich aber nachgefragt. Also meine reellen Erlebnisse war immer Debian sparsamer, weil weniger zusätzliche Pakete dabei sind. Gerade auch bei einem Desktop nehmen die ja wirklich nur die Standard-Benutzererfahrung mit. Da sind wir wieder bei diesem geflügelten Wort, was wir damals, ich glaube, bei war das irgendwo
LMD?
das. Ja, irgendwie das Cinnamon-Thema hatten wir und da der
Ja, genau, LMD
Unterschied,
sicher.
diese Standardbenutzererfahrung ist sehr, sehr
Festplatten,
Standardbenutzererfahrungsmäßig.
festplattenmäßig ist Debian wirklich am geringsten gewesen in allen Tests. Das hat wirklich alle. Also hast du nur 3 GB oder sowas genutzt und bei den anderen schon 8 GB teilweise. Da kam viel mehr mit, obwohl die jetzt ungefähr die gleichen Anwendungen drauf hatten. Das fand ich auch schon sehr bemerkenswert. Aber genau. Ohne GUI ist Debian stabil. Ne? Ja, also ich kann mich auch nicht beschweren. Aber im Desktop-Bereich, ja, gibt immer noch was zu holen, sage ich mal. Und ich sage mal, schlecht ist es ja nicht. Absolut nicht. Sonst würde ich es nicht nutzen.
Hatte ich bis jetzt noch keine Probleme im Desktop-Bereich. Ich muss aber zugeben, ich nehme auch mit eine der ältesten Desktop-Environments unter Debian, die du nehmen kannst mit XFCE.
Ist ein Schweizer Uhrwerk, ich sag's, wie es ist.
Da kriegst du halt auch nichts kaputt.
Ach,
Gefühl,
auch wenn
das
du kriegen wir
willst.
doch hin, oder?
Ja, klar kriegt man das hin, aber gefühlt
Ja.
kriegt man da halt nichts kaputt. Also das.
Ja.
Aber
Es
dafür gehen
zerlegt
auch ein
sich
paar
nicht
Sachen
selber.
nicht. Ja. Dafür gehen halt wirklich ein paar Sachen nicht, die echt unangenehm sind mitunter.
Das stimmt. Beispielsweise, ich habe heute OpenSUSE XFCE mal angeschaut. Auch schönes System. Aber was mich genervt hat, diese Fenster, die kann man ja bei den meisten Desktops mit der Super-Taste und Pfeiltasten irgendwie einrasten lassen. Auf der rechten oder auf der linken Seite oder sowas. Das hat XFCE nicht. Beispielsweise. Ne?
Das
Oder
kannst du aber.
Fensterübersicht.
Du kannst aber zumindest das so einstellen, dass wenn du das Fenster mit dem Mauszeiger bewegst in eine Ecke, dass es dann einrastet. Mit Tastenkombination müsste ich
Ich
mal
glaube, das
gucken,
geht.
vielleicht geht das.
Kriegt man sicher auch hin durch Command. Aber das wäre cool, wenn das voreingestellt ist. Dafür ist wenigstens die Super-Taste mit dem Menü belegt. Wenigstens was.
Echt? Aber nicht per
Also,
Standard.
das kann sein. Also bei OpenSUSE war es der Fall. Ne?
Also bei Debian musste ich
Ja.
es einstellen.
Ja, gut, Debian. Das kommt ja auch nur mit Vanilla XFCE und dann darfst du ja alles selber machen.
Ist aber auch ihr Versprechen, das ist das universelle
Ja.
Betriebssystem. Du kriegst das,
Ist auch
was
okay.
du gekauft hast. Also mach dir dein Betriebssystem selber oder deinen Anwendungsfall. Da lügen sie ja nicht.
Und du kriegst auch nicht mehr, als du gekauft hast. Ist auch schön, ne? Ist auch nicht so selbstverständlich. Muss
Da
man ganz
ist
klar sagen.
definitiv kein Schnickschnack dabei.
Außer bei Debian Gnome, da sind die Gnome-Spiele mit dabei.
Ja, habe ich bis heute nicht verstanden, aber das scheint immer noch zum Standard GNOME-Desktop zu
Ja.
gehören oder zur Standard-Benutzererfahrung.
Aber selbst das schalten sie nicht aus, sondern nee, Gnome bringt uns das so, dann liefern wir das so aus. Finde ich auch irgendwie natürlich auf einer anderen Art und Weise sehr sympathisch.
Eine Idee für den Linux-Assistant. Jetzt kriege ich das nicht mehr im Kontext. Skavla kann das vielleicht noch mal spezifizieren, was davon eine neue Idee ist.
Den Fünfer kriegt das später gerne, ne?
GNOME-Spiele deinstallieren, wäre das eine Möglichkeit?
Ach so, das? Ja.
Oder Tastatur-Shortcuts gleich mit installieren oder da war jetzt einiges
Tatsächlich.
genannt worden.
Ja, cool. Immer gerne per Mail raushauen, beziehungsweise linux-assistant.org, da ist ein Feedback-Formular. Einfach reinhauen. Ich lese das alles. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Nee, aber tatsächlich lässt sich XFCE am besten einstellen vom Terminal aus. So ein GNOME-Desktop über diese Gconf ist furchtbar, wirklich furchtbar. So ein XFCE kriegst du relativ gut über das Terminal konfiguriert und das ist ziemlich schön. Per Skript meine ich, automatisiert.
Fenstereinrasten hat er nochmal geschrieben. Das wäre eine gute Funktion.
Das stimmt, ja.
Ja. Da musst du aber auch wirklich den richtigen Haken setzen. Ich glaube sogar, damit das bei XFCE, ich habe es vor ein paar Wochen gemacht, damit dieses Einrasten funktioniert in diesen einzelnen Ecken, wenn du da das Fenster hinbewegst, das ist bei den Einstellungen für die Barrierefreiheit sogar drin. Da würdest du es nie vermuten. Das heißt doch ganz wild.
Verstehe ich nicht.
Muss ich irgendwann mal einen raussuchen, wie das hieß und wo das versteckt war. Also du kommst nicht drauf, wenn du direkt danach suchst, nach der Funktion. Ich musste
Das ist
dann
aber
auch
häufiger bei
ins.
XFCE so, finde ich.
Ja,
Auch
ich
mit der
muss.
Fenster-Dings und so.
Ich muss da echt im XFCE-Forum im Englischen suchen und dann, ja. Nach was suchst du da auch auf Deutsch? Also,
Ja,
das ist
ja,
durchaus.
ja. Auch
Aber.
so die Leisteneinstellungen, die finde ich auch ein bisschen, also das geht alles, aber bis du gefunden hast, wo du was machst, da brauchst du mal ein bisschen Zeit. Da sind die anderen etwas intuitiver, würde ich mal
Ja,
sagen.
aber
Aber
wenn du
meine
einmal
Güte.
weißt, wie es geht, kriegst du da richtig schöne Sachen draus gezaubert.
Ja,
Also
ja.
die paar Leute, die bei mir auf dem Discord sind, die können das bestätigen. Ich habe gestern, war das gestern? Ich habe gestern, glaube ich, mal einen Screenshot von meiner Arbeitsmaschine gemacht. Also wenn nicht im Terminal stehen würde, dass es XFCE ist, würdest du es nicht mehr als XFCE erkennen, würde ich mal behaupten. Das kann ich dir dann auch irgendwann mal weiterleiten, wenn es euch
Immer
interessiert.
gerne. Freue ich mich gerne. Ich will auch neue Designs für meinen YouTube-Kanal suchen, weil die werden auch immer gut angenommen, beziehungsweise ich finde das auch immer mega interessant und mega spannend, ne, was man da so machen kann.
Aber lass uns mal das nächste Highlight rauspicken. Wir sind jetzt irgendwie von Debian 12 zu XFCE zum Linux Assistant irgendwie über Desktops
Da kommen ja schon
Das ist
fast die
wohl wahr.
Kieler Linux-Tage mit unserer ersten. Mit unserem ersten Live-Aufeinandertreffen von allen dreien gemeinsam
Stimmt.
und der ersten Live-Ausgabe auch. Also wirklich live in Persona.
Mit Publikum vor allem, ne? Das hatten wir so
Mit
ja auch noch
Publikum.
nicht. Unglaublich, dass sich wirklich reale Menschen in einem Ort versammeln und sich sowas angucken, wenn drei andere irgendwelchen Quatsch reden.
Es sind doch nicht nur ein
Das war
Flock von
ein
unseren Mamis.
Erlebnis. Ja,
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 stimmt.
nee, nee, also es war schon interessant, wobei das wahrscheinlich tontechnisch eine der eher schlechteren Folgen war. Aber letztendlich haben wir es ja doch ganz gut über die Bühne gekriegt und ja, also das war schon ganz nett, fand ich so.
Wir haben
Ich weiß
auf
jetzt
jeden
gar
Fall
nicht mehr,
fürs
worüber
nächste
wir
Mal
uns
gelernt.
unterhalten haben.
Linux Open Source in der Arbeitswelt, wie kriegen wir es noch besser integriert? Welche
War auch
Möglichkeiten
ein
haben wir?
spannendes Thema. Na? Nee, ansonsten gibt es da noch groß was zu sagen. War cool. Wir haben unsere ersten Fangeschenke bekommen, muss ich sagen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Viele
Das
Grüße an den
stimmt.
Markus und den Ingo nochmal an der Stelle. Ne, die sind natürlich heute auch direkt nicht in Persona live dabei, aber im Chat. Immer schön.
Genau, danke nochmal an der Stelle. Ja, also Kieler Open Source und Linux Tage war dann auch so mein Highlight mit von den Veranstaltungen. War ja für mich auch das erste Mal und ich muss sagen, also nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei. Da kann man, wie sagst du immer, Kiel ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Und dann im Nebensatz, je nachdem, das stimmt nicht unbedingt, aber ich sage es trotzdem. Irgendwie so.
Kiel ist immer eine Reise
Also
wert, ja.
es gibt so Bereiche, wo sich das durchaus lohnt und andere so, nee, lass mal lieber. Aber während der Kieler Open Source und Linux Tage ist Kiel natürlich eine Reise wert. Das ist wohl wahr. Nur deswegen. Nee, also nächstes Jahr wieder im September. Ich meine, wir haben auch schon wieder einen Termin festgelegt, wann das denn ist. Ja, genau. Ja,
Ja,
also
wir.
das war das erste, wo wir zu dritt wirklich live vor Ort waren. Und dann gab es natürlich noch die Tux-Tage, wo wir uns im virtuellen Raum getroffen haben und da dann sowas nochmal gemacht haben, aber halt bloß virtuell.
Und in eckig.
Tolle Überleitung, oder? Und in Eckig.
Ja.
In sehr eckig und grau, aber schön war's. Ja. Das war auch
Aber es
cool.
gab keinen Kaffee, keinen Kuchen dazu. Den hatten wir nämlich auch.
Den
Es
hat man in
gab ja noch
Kiel.
Kaffeekuchen, Pinguin mit ja, mit Pinguin mit Kaffee und Kuchen.
Das war richtig cool. Hast du
Ja,
eigentlich schon ein
ich habe
Konzept
das.
für nächstes Jahr, wie wir das weiter toppen können? Beim ersten Mal hatte ja nur ich Kaffee, weil ich von zu Hause aus zugeschaltet war. Beim letzten Mal waren wir alle drei da, haben wir an Kaffee und Kuchen gedacht. Und auch
Stimmt.
für die Leute dort vor Ort wurde was ausgegeben. Wie kriegen wir das
Die
jetzt
haben ja was
getoppt?
mitgebracht.
Genau.
Also da waren welche, die kamen wirklich damit an und dann auf irgendwie stand dann so Krempel rum, irgendwie Kuchen da. Was soll ich jetzt damit? Wir haben doch schon, das esse ich doch jetzt. Sehe ich so aus, als ob ich jetzt das alles essen könnte? Ja, also das war auch, ich bin ja auf einmal, ja, ist nett gedacht. Aber das können wir doch nicht alles auf einmal essen. Das geht doch nicht. Dann müssen wir auch noch was reden, wenn wir gleich einen Mund voll haben. Denn, nee, das ist nicht gut.
Nee, ist
Aber es
richtig.
war auch ein Erlebnis. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht müssen wir nächstes Jahr denn Kaffeekuchen, Pinguin, Schnitzel und Fondue oder so machen. Oder mit Schokobrunnen und dann können wir immer sowas drunter halten und das kleckert, dann schmiert alles voll, tropft auf den Fußboden. Ach, könnte man machen.
Oder währenddessen wird der Grill schon vorbereitet von einem von uns, dass wir quasi von Kaffeekuchen-Pinguin ins abendliche Grillen übergehen. Keine
Ja.
Ahnung. Irgendwas Verrücktes muss man machen. Askabel hat noch geschrieben, man hört nicht im Publikum die Fragen leider. Ja, das lag leider daran, dass wir unser Soundkonzept kurz vor knapp über den Haufen werfen mussten. Das Mikrofon, was wir drum gereicht haben, war eigentlich für den Saal gedacht. Nur mal so als kleine Anekdote. Für nächstes Jahr haben wir vielleicht andere Möglichkeiten. Das wissen wir noch nicht.
Schokobrunnen in Tuxform, ja.
Oh.
Müsste man auch mal in Auftrag
Müsste man uns
geben.
alle danach rausrollen, sag ich, wie es ist. Ja.
Und vor allem, wo kommt denn die Schokolade raus?
Das ist die
Seid
Frage.
kreativ.
Das ist die Frage, ne? Die kommt. Gute Frage. Ja, das überlassen wir dann mal so. Mal schauen.
Ja, das werden wir dann mal sehen. Also.
Schickt eure selbstgemalten Vorschläge an.
Oder vielleicht auch KI generiert, je nachdem, was ihr besser könnt.
Oh. Ja, das wäre vielleicht noch eine witzige Aufgabe. Mal gucken, was da rausfällt. Schokobrunnen. Ist das eigentlich so ein international bekanntes Konzept?
Boah, also so hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht.
Ja. Also müsste man mal ausprobieren. Vielleicht kommen sehr kreative Bilder dabei raus, die sich mit einer gewissen kreativen und ja, handwerklichen Fähigkeit sogar in einen echten Tux-Schokobrunnen umwandeln lassen. Das wäre, ja. Also es hätte schon was. Naja, KI und 3D-Drucker, ja. Ja.
Ah, ich glaube, eine KI würde ich nicht an einen 3D-Drucker lassen. Da hat die KI ja die Möglichkeit, sich einen eigenen Körper zu machen. Das lassen wir mal. Haben wir nichts von Skynet und ähnlichem gelernt?
Das wäre jetzt eine super Überleitung zum sowas Ähnliches hatten wir ja auch schon mal, ne? Mit Fackeln und wie ist das noch?
Ich glaube,
Schnapp die
das war.
Fackeln und
Ja.
Heugabel und
Ne,
so.
das war aber wirklich KI-technisch. Das war mal eine Ankündigung, die ich zur zweiten Folge irgendwie gemacht habe. Da sind wir ja quasi drüber. Das war ja eigentlich unser Highlight, KI. Mit den gewissen Schattenseiten. Aber was ich halt noch ein bisschen als Highlight notieren möchte, auch wenn es ein bisschen negativ notiert ist, Red Hat ist ja so ein bisschen ja, freigedreht, möchte ich mal sagen, dieses Jahr mit wir stellen unseren Quellcode nicht mehr frei. Dadurch sind ja Pocky Linux, Alma Linux so ein bisschen ins Schlingern geraten. Und wie es halt so ist in der Open Source Welt, wenn das eine nicht mehr zur Verfügung stellt, werden halt andere Wege gegangen, andere Lösungen gesucht. Und sowohl Rocky als auch Alma haben das bis jetzt souverän gemeistert, muss man mal sagen.
Ja, also da, Im Nachhinein könnte man das von außen betrachten so sehen, naja, das ist ein bisschen blöd gelaufen für die, ne? Also das war bestimmt nicht so gedacht, dass sich da jetzt so eine erweiterte Szene drumherum bildet, auch aus Unternehmen, die man jetzt so zusammen nicht gesehen hätte. Diese Open-ELA-Organisation aus SUSE und Oracle und Rocky, die drei? Oder wer sitzt da zusammen im
Suse.
Boot? War noch ein SUSE und Oracle, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es gab noch ein
Ja.
drittes.
Aber war das dritte
Könnte
nicht
man jetzt
relativ
schnell nachgucken?
unbekannt sogar?
Ja, also, dass sich da jetzt Unternehmen zusammengefunden haben, um eine Alternativ-Enterprise-Distribution zu entwickeln, die ja, Red Hat, also die in dem Revier von Red Hat ziemlich stark wildert. Also das kann nicht so im Sinne gewesen sein, aber sowas passiert dann und das ist das Schöne an Open Source, dass man es denn doch nicht so einsperren kann und dass ein Hersteller das komplett dominieren kann. Also es gibt immer Möglichkeiten dabei und ja, also das hatten wir auch.
Also auf dem OpenELA-Bild siehst du SUSE, Oracle und CI und Q. CIQ.
Ja, die kennt man, glaube, oder das kommt drauf an, wenn man ist, also so im Endkundenbereich oder für kleinere Firmen, glaube ich, kennt man die nicht, aber das ist ein relativ großer Laden, meine ich.
Ja, wie gesagt, also der Name so sagt mir gar nichts. CIQ, Oracle, SUSE.
Oh. Ach so, und die machen auch für Rocky direkt Werbung oder empfehlen
Ah,
das,
siehst du,
also das gehört
dann
auch
war
mit
da so ein
dazu.
bisschen die Rocky-Brücke, die ich im Kopf hatte.
Ja, also schön, dass es diese Möglichkeiten gibt.
Ja, also. Da hat sich Red Hat ein Eigentor geschossen. Also irgendwie, ich glaube, der Titel war OpenELA und die Geister, die Red Hat rief. Also das war definitiv anders geplant von denen. Da kam die Schelle recht schnell zurück. Das war sehr interessant. Apropos, vielleicht kommen wir dann doch noch mal kurz zum News-Thema. Habt ihr schon gelesen, dass RHEL Xorg als deprecated markiert hat und geschrieben hat, dass es in den nächsten Versionen rausfliegt? Also Red Hat sagt jetzt oder gibt für sich bekannt, wann Xorg abgeschafft wird.
Krass.
Die sind die Ersten, die mutig sind.
Was für einen Termin hatten die jetzt? Also gibt es wirklich ein richtiges
Nein.
Datum?
Nein, ein Datum gibt es nicht. Die haben
Schade.
nur geschrieben, in den zukünftigen Versionen fliegt das raus. Die haben aber gestern oder vorgestern wirklich sämtliche Xorg-Pakete als deprecated markiert. Also nächste, übernächste Version wird es unter RHEL kein X11 mehr geben.
Unter der 10er-Version oder unter so einem Point Release? 9, keine Ahnung, 5,
Ich denke mal,
6, 7 oder so?
Ich denke mal, so eine Sprünge machen die nur noch bei Hauptreleases.
Also, ja. Also wird auf jeden Fall interessant. Sonst hätte ich mir diesen Termin schon mal irgendwo eingetragen, um den garantiert nicht zu verpassen, um zu sehen, wie groß der Aufschrei dabei ist. Und mit so einem Massentest am ja, Endkunden, der doch relativ hochpreisig ist. Also das könnte durchaus interessant sein, ne? Das dann so mal zu sehen, ob das
Ja.
wirklich funktioniert. Also wir haben ja die eine Sendung auch dazu gemacht. Das war ja die auf den Tux-Tagen im 3D-Raum, wo wir uns darüber unterhalten haben und naja, die Erfahrungen waren mehr oder weniger gemischt dabei. Also einige hatten überhaupt kein Problem damit, das funktionierte super bei denen. Und bei anderen eher so, naja, mäßig oder auch eher nicht so toll. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass es ein relativ guter Schnitt durch wirklich alles durch ist, dass es in der Menge auch wirklich so ist. Ja, und wenn man jetzt ein Enterprise-System, wo die Leute ja auch nicht wenig Geld für zahlen, mal umstellt, dann kann ich mir vorstellen, dass es an einigen Stellen auch wirklich dann mal knallt und dass man denn vielleicht so eine kleine Erschütterung dort sieht. Ja, also interessant. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Der Ingo oder der Markus haben es nochmal in den Linux-Guide-Chat geschrieben. Fedora ist doch auch Abstammung von Red Hat. Und da wird der eigentliche Test von Red Hat kommen. Weil ich glaube, die nächste Version von Fedora ist das 40? Haben wir aktuell 39?
Wir haben aktuell 39,
Und mit der
also 40 für
40er
die nächste.
und der neuen KDE-Version haben die ja auch in Fedora gesagt, der Standard ist Wayland. Aber da müsste, glaube ich, noch
Genau.
Xorg verfügbar sein. Ich weiß jetzt
Nee,
nicht.
Xorg unter KDE nicht mehr.
Achso, ist komplett raus.
Standard ist ja immer schon Wayland jetzt die letzte Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei KDE war, aber bei KDE fliegt Xorg komplett raus. KDE 6 wird es nicht mehr, jedenfalls auf Fedora mit Xorg geben. Und das andere, das Gnome, da wussten oder da ist man noch in der Entscheidung, okay, nehmen wir das jetzt schon raus oder belassen wir es noch drin? Ich hoffe, sie lassen es noch drin, sonst habe ich wieder einen Grund, nicht Fedora zu nutzen, ne? Was natürlich schade wäre. Aber mal schauen.
Ja, soll ich euch mal was Lustiges verraten, wenn es nicht so traurig wäre?
Immer gerne.
Bei XFCE gibt es noch nicht mal eine offizielle Wayland-Support. Also, die hängen noch so weit hinterher. Haben
Schau dir Cinnamon an.
die auch noch nicht angefangen irgendwie?
Also sie haben jetzt angefangen und es ist jetzt gerade im ersten Testing sozusagen. Es wird es erstmals in der 21.3 sind wir dann. Ab Weihnachten wird es das optional auswählbar sein, sage ich mal. Aber klar, XFCE hat noch nicht angefangen, aber ich meine auch schon gelesen zu haben, dass sie gerade dabei sind. Aber Mate beispielsweise, die werden das wahrscheinlich auch nicht umstellen, weil da die Projektentwickler doch sehr, ja, sehr konservativ unterwegs sind. Und ich glaube nicht, dass Mate das überleben wird, außer sie ja, sagen, okay, wir gehen nur noch auf Distributionen, wo es noch Xorg irgendwie gibt. Aber ich glaube, Mate wird, wenn sie sich nicht ändern, nach und nach noch weiter den Horizont verlieren. Ist mittlerweile sowieso nur so ein Neben Produkt leider. Also man hört wenig davon, weil sich ja auch nicht viel da ändert. Und ich meine, so super viele nutzen das auch nicht. Ein paar, aber mal schauen. Auch wie das mit Mate und Linux Mint weitergeht, ne? Ist auch nochmal die Sache. Weil eigentlich habe ich das Gefühl manchmal, dass so Mate und XFCE sich schon so in der für den Benutzer, für das Ziel des Benutzers schon sehr ähnlich sind eigentlich. Also wenn du Mate benutzt, dann könntest du eventuell sogar auch XFCE nutzen und umgekehrt, weil, ja, würde ich jetzt einfach mal so ganz grob schätzen. Aber warten wir einfach mal ab, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Also Mate, wo ich es mir das letzte Mal angeguckt habe, oder Mate, hatte doch eher so den klassischen Desktop als Fokus, wobei XFCE ja eh so ein Eigending ist aus, wir geben dir etwas Unix-eskes als Vorschlag mit einem Pseudo-Doc und mach was draus oder lass es. Da ist schon irgendwo in der Anwendung ein bisschen der Unterschied. Wobei ich sagen muss, Mate, als ich es anfänglich ausprobiert habe, fand ich nicht schlecht. Aber das ist auch schon Jahre her, da war das Haupthaar noch voll und ja, Biester. Das ist schon ein paar Monate her, also von daher.
Schade eigentlich.
Wegen dem Haupthaar oder Mate?
Beides.
Ja, dann ist ja gut.
Also würde man eigentlich einen kompletten Desktop mit dieser Kompatibilitätsschicht mit dem X-Wayland zum Laufen kriegen? Oder bezieht sich das bloß auf einzelne Fenster, die man in so einer Wayland-Umgebung laufen lassen möchte?
Ich glaube, das sind die einzelnen Fenster. Also spätestens hört es ja dann bei der Bildschirmaufnahme auf oder sowas. Dann bist du ja bei Wayland aktuell immer noch häufig einfach aufgeschmissen. Das dauert viel, viel länger. Also auch viel Remote-Software habe ich, glaube ich, auch schon drei oder viermal irgendwie gesagt oder gemeint, funktioniert sehr spärlich, wenn überhaupt, auf Wayland.
Das ist noch so ein leidliches Thema, leider Gottes.
Ja, und die Netzwerktransparenz, die es ja auch noch nicht gibt und die es vielleicht auch
Stimmt.
niemals so geben wird. Boah, also mit den meisten anderen Sachen wäre mir das eigentlich egal, wenn es denn stabil läuft, aber diese Netzwerktransparenz, wenn, also wenn es da nichts als Ersatz für gibt, das fände ich, wäre schon ein funktionaler Rückschritt. Egal wie es jetzt unter der Haube aussieht, also da wird Wayland, hoffe ich mal, deutlich besser sein als Xorg, wo keiner wohl mehr wirklich so durchblickt. Und ja, aber jetzt rein aus Endnutzersicht, wenn mir Funktionen weggenommen werden, die ich eigentlich tagtäglich brauche, dann ist das neue Produkt, auch wenn es neuer ist und irgendwie besser gewartet und sonst irgendwas ist, erstmal ein Rückschritt. Und dann kann ich vielleicht so dran vorbei mit irgendwelchen Ersatz Erweiterungen oder sonst irgendwas, damit ich diesen Funktionsumfang, den ich brauche, auf anderem Weg nachbilde, aber es ist kein richtiger Ersatz dafür und das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Und gerade diese Netzwerktransparenz, die verwenden doch einige wohl immer noch, auch wenn das ja ein uralter Hut ist, zum Teil auch im Gewand von X2Go, was ich häufig verwende, oder es gibt ja auch das kommerzielle von Namen vergessen, diese italienische Firma, die da eine Menge gemacht hat. Also das ist irgendwie blöd, ne? Und ja.
Apropos blöd, ich muss mal blöd nachfragen. Was meinst du mit Netzwerktransparenz? Meinst du das Konzept beim X11 zwischen Server-Client, dass du auch einen X11-Forwarding machen könntest, zum Beispiel über SSH?
Genau.
Oder? Okay.
Ja,
Nee,
ja.
das fällt leider weg
Also
bis jetzt. Okay.
Anwendungen auf einem entfernten System ausführen und ich kann es denn lokal bedienen, also wie Fernwartung so ungefähr.
Oder
Also für
XLNP.
diejenigen, die es das nicht.
Ja, also Fernwartung ist ja auch genau das eigentlich, ne? Oder ähnlich.
Ja, wobei du da ja
Nee.
keine einzelnen Fenster dir mal so eben
Richtig.
rüberholen kannst.
Hast du nur einen kompletten
Also
Desktop?
das wäre so ein, naja, ist kein richtiger Ersatz, aber zur Not könnte ich mit sowas leben, aber das andere ist so wunderbar praktisch und es funktioniert
Ich
einfach.
meine es ja auch, dass XLDP wahrscheinlich auch erstmal so nicht laufen wird mit Wayland. Also steckt ja schon im Namen, ne? Ist der X-Server drin. Und das ist auch wieder eine Sache. Also ich glaube, da ist noch so viel Anpassungsbedarf. Und ich finde den Schritt von Red Hat, das als deprecated zu markieren, eigentlich richtig. Weil wir müssen irgendwie von weg und es muss auch langsam mal, ich glaube, wir lassen uns auch alle ein bisschen Zeit, glaube ich. Oder viele jedenfalls. Und solange sie es jetzt nicht rauspacken, ich denke, ist das okay. Aber ich gehe mal davon aus, also Linux Mint wird, ich meine, Xorg wegwerfen 2026, so wie es aktuell aussieht vom Stand her. Und bis dahin müssen wir dann mal schauen, dass das alles läuft. Und ich glaube, so ungefähr könnte ich mir das bei Red Hat Enterprise Linux auch vorstellen. Vielleicht sind ja auch erst 28 dran. Aber ich denke, wenn eine 3 davor steht und wir noch alle viel weniger Haare haben, ich glaube, dann ist
Bitte nicht.
Xorg Geschichte, ja. Ja,
Dann
stimmt,
ist
bei
der
dir.
Bart aber auch ab. Ja.
Das will ich gar nicht, das wollen wir nicht.
Ja. Ich muss mir auch noch eine Alternative zur X11 VNC, was ich eigentlich immer nutze, um mich remote drauf zu verbinden. Naja.
Ja, wird spannend alles. Und da gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig coole Sachen, die man wirklich gut nutzen kann.
Also es wird irgendwann irgendwas geben oder vielleicht gibt es auch schon jetzt irgendwas, aber ja, es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Vielleicht ist es hinterher sogar besser, man weiß es ja nicht. Aber erstmal so eine grundlegende Funktion wegzureißen, ist immer irgendwie schlecht. Ich glaube, Micha, du hattest das in dem Tux-Flash da auf den Tux-Tagen so ähnlich formuliert wie: Das Nachfolgeprodukt muss mindestens genauso gut sein wie der Vorgänger.
Denselben Funktionsumfang haben.
Oder so, ja. Und das hat es leider noch nicht. Aber muss man gucken, wie das bei den Enterprise-Kunden denn ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass die etwas konservativer sind und dann vielleicht doch etwas mehr rumjammern als die Fedora-Nutzer, die doch,
Die bringen ja eh kein
ja,
Geld,
also,
also von daher ist es ja egal.
nee, die bringen
So
kein
gesagt,
Geld und
ja.
die wissen ja eigentlich, warum sie Fedora verwenden. Also
Ja,
die
genau.
wollen immer das neueste Zeugs haben und die nehmen auch ja, Änderungen in Kauf, die vielleicht nicht immer alle positiv sind. Aber ja, also
Ja,
von
das.
daher, das wird spannend.
Genau. Aber vielleicht ist es auch genau der richtige Weg, um einfach mal den Druck zu haben oder die Nötigkeit, auch mal Sachen in die Hand zu nehmen. Wenn Red Hat jetzt schon sagt, in zukünftigen Versionen gibt es das nicht mehr, vielleicht sind sie ja vom Mindset, wie man das heutzutage so schön nennt, ähnlich wie ich, dass das Nachfolgeprodukt mindestens denselben Funktionsumfang abdecken muss, dass die sich an die letzten nicht funktionierenden Sachen halt ransetzen, zumindest für ihre Enterprise-Kunden. Und vielleicht fällt
Ja,
dadurch ein
auf
bisschen
jeden
was
Fall.
an die Community-Edition, die es ja so per se nicht gibt, aber einfach für die restliche Open-Source-Welt was raus. Also vielleicht ist das eine Chance. Muss man auch mal so betrachten.
Ich freue mich drauf, auf jeden Fall, was da kommt. Und ich denke, es ist auch eine Chance für uns alle natürlich. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit notwendig.
Ja, es wird spannend, wie es mit der nächsten Version von PopOS wird. Gerade mit dem neuen Desktop. Sie wollen noch nicht auf Wayland gehen, arbeiten aber auch dran mit dem Cosmic Desktop. Ich bin da richtig gespannt drauf. Also erstens, ob das Upgrade überhaupt bei meiner spezial installierten PopOS-Version funktioniert und wenn es das Upgrade überlebt hat, dann dieselben Funktionen mir bereitstellt.
Ja, da muss man abwarten. Ich bin sehr skeptisch noch, aber ich bin sehr gespannt, wenn das dann in der LTS-Version drin ist. Dann werde ich das, ich glaube, richtig zerpflücken. Freue ich mich schon drauf. Positiv natürlich.
Na, oder negativ, je
Positives
nachdem.
Abglücken. Oder negativ. Mal schauen. Ja.
Ja,
Dann haben
aber.
wir ja quasi schon eine Jubiläumsfolge. Ja, Jubiläum nicht, ne? Aber. Was wolltest du sagen noch? So, sonst hätte ich gesagt, wir haben ja schon eine große Jubiläumsfolge, ne? Und fast das Ganze ja durch.
Ja,
Und
ich wollte so sagen, das
ja.
schließt eigentlich das Jahr relativ gut ab, würde ich mal behaupten. Ich hätte euch jetzt nur noch selber gefragt, ob ihr so ein persönliches Highlight dieses Jahr hattet, was euch positiv, negativ überrascht hat in Bezug auf Linux Open Source. Gerne auch alle Leute, die gerade live im Chat dabei sind, gerne mitbeteiligen an diesem Austausch. Deswegen, also gab es für euch irgendwas, was euch positiv überrascht hat dieses Jahr? Was wir nicht genannt hatten, natürlich.
Also mir fällt natürlich Debian 12 direkt ein, das hatten wir aber jetzt schon groß durchgekaut. Ansonsten, Flutter hat mich ein bisschen negativ enttäuscht, ist ja auch ein Open Source Projekt. Ich habe ich auch einen Linux Assistant, das funktioniert nicht immer so rund, wie ich mir das vorstelle, bei manchen Systemen. Und was mich positiv überrascht oder wo ich gerade relativ viel Zeit reinstecke, ist Django, ne? Dieses Python-Framework, Open-Source-Framework. Das bringt wirklich erstaunlich viel mit oder generell, was so in dieser Web-App-Szene ist. Ich bin da ja auch echt noch gar nicht so lang, was da alles Open Source ist und was da für Innovation ist, ist schon auch sehr bemerkenswert. Ist natürlich so ein bisschen abgewendet von unserer normalen Linux-Welt.
Ja, aber es ist ja trotzdem ein Open Source Framework, von daher
Auf
völlig
jeden Fall.
legitim. Du noch was, Hauke?
Jetzt ziehe ich wieder die Stimmung ein bisschen runter.
Das wollen wir vielleicht nicht.
Das wollen wir nicht. Okay, gut, dann ist alles toll dieses Jahr gewesen. Ich sage jetzt nichts mehr.
Nee, macht euch.
Also ich habe ja Server auch umgestellt und ein Debian 11 Server, da lief Mailman, obwohl die leidige Geschichte mit dem Mailman,
Oh.
ich glaube, stimmt, er hatte den ja schon von 2 auf 3 umgestellt. Also auf dem 11er lief ein Mailman 3. Das war jetzt auch nicht so einfach. An einer Stelle bin ich denn falsch abgebogen damals, als ich es umgestellt habe, weil hinterher lief es denn wieder. So, und dann dachte ich, hahaha, jetzt stellst du um von Debian 11 auf 12. Was soll da schon schief gehen? Mailman. Denn bei Mailman, das ist auch Django, also von daher bin ich auf Django nicht so gut zu sprechen, haben sie da leider genommen. Und das hat sich insofern irgendwo zerlegt. Also das ging gar nicht mehr und mit ganz viel Gefrickel und Nachlesen. Also ich habe auch, ich hatte so keinen Bock mehr auf dieses Ding. Das hat mich schon geärgert, von 2 auf 3 Euro umstellen in Mailman, und dieses Mistding hatte sich dann wieder zerlegt bei der Umstellung von Debian, ne? 11 auf 12 ging schon wieder nicht. Obskure Fehlermeldungen geguckt, gemacht und so, und ich habe das wirklich in mehreren Tagen gemacht. Ich hatte auch Pausen dazwischen. Ich hatte echt die Schnauze voll. Schon wieder ist dieser Dreck kaputt. Und
Ich fühle dich so.
irgendwelche komischen Einstellungen in irgendwelchen Textdateien, wo, damit ich den Kram wieder zum Laufen gekriegt habe und sonst irgendwas. Ich weiß bis heute nicht wirklich, was ich dort gemacht habe. Aber das fand ich war so ein bisschen das Lowlight dabei. Eigentlich Debian funktioniert insofern, und normalerweise haben die auch so Migrationsskripte, die benötigte Anpassungen denn vornehmen. Wenn wirklich so ein Bruch ist von einer Softwareversion zur nächsten Version, dann muss was gemacht werden, damit das Zeug jedenfalls weiterläuft. Und das hat da nicht funktioniert. Also das war so mein Negativbeispiel, was ich in diesem Jahr erlebt habe und was mir jetzt noch so im Gedächtnis geblieben ist. Aber ansonsten, nö, jetzt eigentlich nicht wirklich was Negatives. Der Rest
Positiv,
lief eigentlich
positiv.
positiv. Hatten wir ja schon, also die KI-Sachen, die sehr cool, was sich da gerade getan hat in den letzten Monaten. Ah, das hatten wir. Also die guten Sachen haben wir ja eigentlich schon alle verarbeitet in Tuxflash-Folgen, weil wir uns drüber gefreut haben. Und ja, also wirklich viel Negatives. Microsoft Service-Vertrag, der uns ja zum Glück nicht mit, also nicht jedenfalls nicht. Ich habe damit nichts zu tun, aber ja.
Zumindest nicht in Gänze.
Oder jedenfalls nicht als aktiver Nutzer, was weiß ich, was irgendwelche Firmen mit meinen Daten dort tun. Aber da habe ich sowieso wenig Hoffnung auch vorher schon gehabt.
Ja. Naja.
Gut, Stimmung im Keller. Jetzt
Muss ich den
kann
Kahn
die
wieder aus dem Dreck
Stimmung.
ziehen? Okay.
Jetzt musst du auch nochmal richtig reinklotzen und nochmal ziehen.
Ja, ganz kurz nochmal hier aus der Community. Proxmox 8, ja, richtig genialer, solider Sprung. Und Kernel 6 wurde hier noch, beziehungsweise 6.1 und eigentlich auch 6.6, der letzte LTS-Kernel. Also beide Kernel habe ich bis jetzt wenig Negatives gehört und das ist ja schon mal gut.
Aber generell hat man eigentlich nichts Negatives aus dem Kernel-Spektrum dieses Jahr gehört, oder? So groß. Außer, dass sie den LTS-Zeitraum verkürzt haben oder verkürzen. Von 5 auf 2 Jahren, glaube ich, war das so.
Ich glaube
Irgendwie so.
drei. Das ist krumm
Ich, ja,
geworden.
okay.
Ich
Irgendwie
glaube von
so.
5 auf 3.
Ja, ich glaube, das könnte sein, ja. Das, aber ansonsten gab es nichts, gab es keinen Shitstorm, gab es nichts dieses Jahr. Das ist eigentlich ganz angenehm, so kann es weiterlaufen.
Genau, denke ich auch. Nochmal kurz, mein Highlight hat sich sogar, also mein persönliches Highlight hat sich sogar erst, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, das vorletzte Wochenende, das letzte Wochenende? Letztes oder vorletztes Wochenende, also vor wenigen Tagen, grenzen wir es so ein ereignet. Die Leute, die regelmäßig meinen Stream sehen und damit auch meinen Hintergrund beobachten können, haben es vielleicht schon gemerkt. Im Hintergrund hat sich leicht was verändert. Die eine Bassgitarre steht nicht mehr da, wo sie vorher stand. Da steht jetzt ein neuer Verstärker. Und dieser Verstärker hat einen USB-Port zum Aufnehmen am PC. Natürlich nur vom Hersteller Windows und Mac-Software rausgegeben. Und ich habe nichts dazu im Internet gefunden, ob das Ding einen Linux-Support oder ähnliches hat und ob das Ding funktionieren wird. Ich hatte eh Bock drauf, also habe ich es mir so oder so gekauft und war wirklich positiv überrascht. Also es war wirklich Plug and Play. Das Ding wird aktuell unter aktuellen Linux-Distributionen problemlos erkannt als Audio-Eingabegerät oder Interface als Aufnahmegerät. Und ich kann es wunderbar in der VM durchschleifen, um die Software zu bedienen. Denn auch wenn ich Windows vorhin so ein bisschen mit Garuda ein bisschen verarscht habe, ich nutze Windows auch noch irgendwo. Ne? Darf man nicht vergessen. Also es ist nicht alles doof in Windows. Nur ja, datenschutztechnisch ein bisschen fraglich, sagen wir es mal so. Aber das hat mich überrascht. Also dieser Fender-Verstärker, Wird erkannt, ich kann jetzt aufnehmen damit, tipptopp.
Sehr cool. Perfekt.
Was kommt da raus? Also ist das so ein Analog-Modeling-Dings oder sind da noch wirklich Röhren drin? Oder was ist das für einer?
Ja, das ist ein Digital-Modeling. Also was da... Also das wird als SDFI-Interface, glaube ich, dann erkannt. Ich habe es mir nicht gemerkt, aber es wird wirklich als Input-Interface erkannt. Also ich war überrascht.
Und du kannst quasi entscheiden, ob dieses verzerrte Signal auf den Lautsprecher, der eingebaut ist, gegeben wird oder bloß über die Soundkarte rausgegeben oder wie?
Ich kann den Verstärker, also das ist ein Verstärker, der hat ganz viele Modeling-Geschichten drin, auch 30 voreingestellt. Und so wie ich sie dort einstelle, kommt es auch am PC an. Ist das das, was du wissen wolltest? Also das, was ich am
Verstärker
kommt dort an.
Ja, dieser Lautsprecher, der in dem Gerät drin ist, den kannst du quasi stumm schalten und am PC hörst du es.
Könnte ich machen, ja.
Ah, okay. Ja, okay. Interessant. Eigentlich gar nicht blöd, die Idee, ne? Also Effektgerät plus
deswegen,
Soundkarte also, und Lautsprecher. Und, ja.
Also allein wegen den Effekten und wegen dem deutlich besseren Qualität habe ich mir geholt. Und da ist ein Stimmgerät drin. Also ich habe jetzt in Kleinort weniger hier sinnlos rumliegen. Alleine dafür hat sich's gelohnt. Nein, Quatsch.
Also ist natürlich deutlich effektvoller, einen Verstärker hinzustellen, als wenn du in der Vitrine ein Stimmgerät hinlegst. Also das macht optisch doch schon deutlich mehr.
Das macht auch audiotechnisch deutlich mehr.
Ja.
Allein schon vom Schalldruck.
Auf jeden Fall. Die Nachbarn freuen sich.
Das doch nicht so.
Na wobei, es hält sich Gott sei Dank alles in Grenzen. Der steht ja nicht umsonst weiter oben, damit die Nachbarn unten drunter nicht so viel Vibrato abbekommen, sagen wir es mal so. Ja, also das war mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Und in diesem Sinne freuen wir uns, denke ich mal, alle auf Weihnachten. Und ja, damit würde ich auch einfach mal sagen, das war jetzt eine recht lange Folge, aber das war auch eine gute Folge, dass wir mal das Jahr resümieren konnten und ich denke mal auch schön abschließen.
Auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei sein dürfen und zuhören und genau.
Ja, also habt eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und verpasst natürlich nicht den nächsten Tuxflash, den es dann gibt irgendwann im Januar.
Irgendwann so Mitte Januar vielleicht. Je nachdem, wie ihr Lust und Zeit habt. Da, genau. Denke ich mal. Oh, hier, Highlight Raspberry Pi wurde noch kurz reingeschoben.
Ja, den Fünfer.
Genau. Ja. Raspberry Pi 5. Habe ich nicht 5 gesagt? Ich meine, steht sogar so drin.
Ja.
Der kam überraschend.
Also, ich habe auch noch keinen in der Hand gehabt und ich weiß nicht. Also wirklich eine Verwendung habe ich dafür auch nicht, aber es ist bestimmt ein tolles Stück Technik, aber es fehlt im Moment eher so am Bedarf dabei, ja.
Also ich habe nur noch die Vierer und meine NAS funktioniert nur mit dem Vierer. Naja.
Ja. Ja, das sind Luxusprobleme, ne? Ach, genau. Das funktioniert immer noch. Da kann das nicht mal kaputt gehen, damit ich eine Ausrede habe, dass ich jetzt unbedingt was Neues brauche.
Nee, das soll bitte nicht kaputt gehen. Ich habe mir jetzt extra noch eine Knopfzellenbatterie bestellen müssen, weil die kein Elektrogerät hier vorrätig hat, damit ich diese Realtime-Clock von diesem NAS-Board benutzen kann, damit ich auch die NAS nur noch laufen kann, wenn die Backups-Jobs durchgehen. Das ist so eine schöne Ergänzung zu meinem Stromsparen im Homelab-Vortrag von den Keylux. Aber kommt jetzt erst dran. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich was draus, vielleicht nicht. Ja. War die Leitung jetzt
weg? Nee,
ihr habt einfach nur, ihr habt einfach nur spannend geschwiegen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Nee, eigentlich haben wir wirklich alles gesagt, oder?
Richtig. Ich hätte jetzt einfach
nur. Stecker ziehen.
Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, ich. Jean hat sich schon bedankt, das muss man nicht doppelt machen. Ich bedanke mich bei euch beiden wieder fürs Dabeisein. An jeden Zuhörer, die hattest du von vergessen, die Live-Zuschauer, danke. Nochmal dann doch noch von mir. Ja, schöne Zeit haben. Erholt euch gut. Gesund bleiben ist immer wichtig. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gehabt euch wohl. Bis ins nächste Jahr.